Hä, was ist denn das jetzt?
Ich kenne den noch nicht.
Nee, weißt du was? Ich glaube, dass das einfach nur die Ding war, dieses Projekt, ah, was ich gerade abgespielt habe. Okay, wir probieren es nochmal. Witzig. Ja. Hier ist so einiges im Gange im Völkrautstudio.
Hallo und herzlich willkommen zu Löffelkraut, Lebensräume Mitteleuropas. Ich bin die Ella und mir gegenüber sitzt der Stefan.
Hallo.
Für alle, die uns heute das erste Mal hören, erkläre ich ganz kurz, wie das bei Löffelkraut funktioniert. Einer von uns hat einen Lebensraum vorbereitet, das ist heute der Stefan, den er uns, also mir und euch dem Publikum, vorstellen wird. Und 2 Wochen später machen wir das Ganze dann andersrum und da werde ich einen Lebensraum vorstellen. Und bevor ich dich frage, Stefan, um welchen Lebensraum es heute geht, haben wir noch Feedback zur letzten Folge, wo es um die Hochmoore ging. Kannst du noch was anderes sagen, sonst wird die Folge heute ziemlich langweilig.
Ich schone meine Stimme für diese Folge, die ich dann ja sprechen muss.
Okay, verstehe.
Darf.
Verstehe. Das Feedback kam von Julian, der hat uns nämlich geschrieben, dass er nach der Hochmoor-Folge und den Moorleichen und Irrlichtern, die da ja unter anderem Thema waren, nicht mehr so gut schlafen konnte. Und das tut mir sehr leid, Julian. Das war nicht so geplant. Aber vielleicht können wir das ja jetzt unseren weiteren Hörern mit auf den Weg geben, die Folge vielleicht nicht zum Einschlafen hören. Aber ansonsten ist sie natürlich auch tagsüber hörenswert. Gut, das dazu. Und dann können wir direkt in den heutigen Lebensraum starten. Und Stefan, was ist das denn für einer?
Jawohl, bevor ich verrate, um welchen Lebensraum es gehen wird, möchte ich die heutige Folge mit einem Zitat beginnen. Und deshalb Zitat. Waldzustände sind stets Ausdruck der Ansprüche der Kulturen, Gesellschaften und Institutionen, denen sie angehören. Zitat Ende. So formuliert das David Vollmuth in seinem Buch zum Mittelwald. Und ich möchte euch bitten, diesen Satz jetzt immer ein wenig im Hinterkopf zu behalten, denn wir werden heute über den Lebensraum Mittelwald sprechen.
Dachte ich mir jetzt bei dem Buch.
Genau. Und da ich speziell beim heutigen Lebensraum davon ausgehe, dass nicht alle genau wissen, was ein Mittelwald eigentlich ist, beginnen wir heute genau damit, das zu klären.
Okay.
Und weil Mittelwald für sich alleinstehend nicht besonders gut zu erklären ist, setzen wir etwas gröber an und beschäftigen uns zunächst mit den Betriebsformen im Waldbau. Also damit, wie man einen Wald eigentlich so bewirtschaften kann. Ganz grob unterscheidet man zwischen 3 Bewirtschaftungsformen, die dir, Ella, normalerweise bekannt sein müssten.
Wo der Mittelwald in der Mitte steht.
So ungefähr könnte man es nennen.
Dann gibt es noch den Niederwald und den Hochwald.
Richtig. Also die 3 Typen sind Hochwald, Mittelwald und Niederwald. Und ich denke, es ist die gröbste Variante, wie man das jetzt untergliedern kann. Und man sieht schon, unser heutiger Lebensraum orientiert sich an eine der 3 Bewirtschaftungsformen, eben dem Mittelwald. Kurz vielleicht noch zu den anderen beiden Bewirtschaftungsformen. Nur ein wenig was. Der Hochwald ist das, was wir heute eigentlich überall so finden. Also ein Wald aus hochstämmigen Bäumen, die meistens sehr eng stehen und ein geschlossenes Krondach bilden, sodass dieser Wald im Allgemeinen eher dunkel ist. Wichtig hierbei ist auch noch, dass die Bäume aus sogenannten Kernwüchsen entstehen, also die Bäume ganz einfach gesagt aus einem Samen wachsen. Also aus einem Samen wird ein Baum, die stehen relativ eng und wachsen deshalb sehr hoch, weil die Lichtkonkurrenz eben da ist.
Okay.
Und vielleicht noch ein Beispiel, die Buchenwälder aus der Folge 6, die könnte man sehr gut in diese Kategorie einordnen.
Okay.
Im Gegensatz hierzu gibt es dann noch die Niederwälder. Die Niederwälder bezeichnen nun Wälder, die durch ihre Bewirtschaftungsform ganz anders aussehen wie die Hochwälder. Es handelt sich hierbei nämlich nicht um Kernwüchse, sondern um Bäume, die immer wieder auf den Stock gesetzt werden und dann neu austreiben. So, jetzt. Der entscheidende Unterschied ist die Umtriebszeit. Also der Zeitpunkt, wo ich sage, jetzt setze ich die Bäume wieder auf den Stock. Und der liegt bei den Niederwäldern ungefähr bei so 20 Jahren. Oh, okay. Ganz grob.
Ganz schön schnell für ja, so Bäume.
Richtig, das geht relativ zügig. Und im Gegensatz hierzu, was denkst du denn, Ella, wie ist denn die Umtriebszeit in einem Hochwald?
Die würde ich deutlich höher ansetzen, also vielleicht zu 100 Jahre.
Perfekt, also die Antwort finde ich sehr gut. Also es gibt natürlich Bäume, die wachsen, also die können nach 80 Jahren schon geschlagen werden. Und es gibt natürlich welche, die nach 150 Jahren erst geschlagen werden. Aber es kommt immer so ein bisschen auf den Baum und auch auf den Standort an, wie gut der Baum auch wächst. Aber 100 Jahre ganz grob, also so das Fünffache, können wir jetzt einfach mal rechnen. Das ist eine gute Hausnummer.
Gut.
Wichtig, man sieht einfach, die Umtriebszeit im Niederwald ist deutlich kürzer.
Mhm.
Das nehmen wir hier jetzt mal mit. So, Eckdaten ungefähr erfasst. Kommen wir zum Lebensraum der heutigen Folge, dem Mittelwald. Als erstes, wie funktioniert nun die Bewirtschaftung im Mittelwald? Oft wird eben der Mittelwald, wie du es vorher schon erwähnt hast, als Übergangsform zwischen dem Hoch- und dem Niederwald betrachtet. Und genau so möchte ich das auch jetzt erst einmal machen. Wir finden im Mittelwald Eigenschaften aus beiden Bewirtschaftungsformen. Wir finden im Mittelwald zum einen hochgewachsene Kernwüchse wie im Hochwald und zum anderen direkt zu den Füßen von diesen hochgewachsenen Bäumen die Stockausschläge wie im Niederwald. Diese beiden Elemente werden dann oft durch das Begriffspaar Oberholz und Unterholz abgetrennt. Mhm. Also Oberholz für die Kernwüchse, hochstämmig, und Unterholz für diese auf den Stock gesetzten Bäume.
Mhm.
Und das Oberholz beschreibt dann die hochgewachsenen Kernwüchse, die zum Teil ein sehr hohes Alter erreichen können, also ein wenig wie im Hochwald. Und das Unterholz, was immer wieder auf den Stock gesetzt wird und deshalb einen gewissen Niederwaldcharakter mitbringt. Naja, also da finden wir beide Bewirtschaftungsformen.
Mhm.
Jetzt habe ich aber bereits vorher erwähnt, dass diese Darstellung als Mittelding zwischen Hoch- und Niederwald dem Mittelwald eigentlich nicht ganz gerecht wird. Denn der Mittelwald hat schon noch so seine Eigenheiten. Zum einen stehen die, jetzt kommt ein Fachbegriff, den wir aus der Heckenfolge nämlich eigentlich schon kennen müssten. Zum einen stehen die Überhälter. Was war das gleich nochmal?
Kennen wir. Das sind die Bäume, die deutlich höher sind als der Rest und wie so ein Schirm über den anderen halt stehen.
Genau, und man lässt ja auch stehen, wenn man die Hecke auf den Stock setzt.
Genau.
Das kommt dann noch dazu. Also die Überhälter. Und zum einen stehen die Überhälter viel lockerer als die Bäume im Hochwald. Das ist der eine Punkt, wo der Mittelwald noch einen anderen Charakter hat. Zum anderen weisen die Überhälter alle ein unterschiedliches Alter auf. Was daher kommt, dass man die Oberschicht plenterhaft bewirtschaftet. Und diesen Begriff, Ella, Plenterwirtschaft, müsstest du auch kennen.
Mhm. Darf ich kurz erläutern, was
bitte,
er bedeutet?
Sehr gerne.
Plentern bedeutet Einzelbaumentnahme. Also, dass man immer einzelne Bäume rausschlägt und das ergibt dann eben auf Dauer diese unterschiedliche Altersstruktur.
Vollkommen richtig. Ich habe dem Ganzen nichts hinzuzufügen. Und das muss man eben im Mittelwald auch noch betrachten. Also das Oberholz, da sind auch alle Altersklassen mit drin.
Darf ich kurz zum Verständnis? Die Überhälter bezeichnet dann die einzelnen Bäume.
Richtig.
Und Oberholz ist die ganze Schicht der Überhälter.
Genau.
Okay.
Sehr gut. Und dann jetzt nochmal zum Unterholz. Du hast es ja gerade nochmal abgegrenzt. Das wird jetzt wirklich ganz ähnlich bewirtschaftet wie im Niederwald. Also die Bäume werden periodisch auf den Stock gesetzt. Hier habe ich in einer Quelle die Angabe gefunden, dass man das alle 10 bis 40 Jahre so macht.
Mhm.
Und weil man dem Unterholz aber eigentlich, also weil man das Unterholz eigentlich gern jedes Jahr dem Holz entnehmen möchte, teilt man den Wald deshalb in 10 bis 40 gleich große beziehungsweise gleich ertragsstarke Flächen ein. Und um das jetzt nochmal zu veranschaulichen, sagen wir jetzt mal, wir wollen alle 25 Jahre die Stockaustriebe wieder schlagen,
mhm,
um Holz zu gewinnen natürlich. Dann müssen wir nur den uns zur Verfügung stehenden Wald in 25 Flächen einteilen, die ungefähr denselben Ertrag liefern, dass wir halt jedes Jahr dasselbe haben. Die nennt man dann in der Fachsprache Schläge. Also diese Flächen heißen dann einfach Schläge. Und dann müssen wir jedes Jahr auf einen der Schläge die Bäume auf den Stock setzen. So kommen wir dann in 25 Jahren einmal durch den ganzen Wald und im Jahr 26 sind wir wieder auf dem Schlag, mit dem wir angefangen haben und der ja dann 25 Jahre Zeit hatte, ganz in Ruhe zu wachsen.
Mhm.
So, und dieses System hat auch einen Namen, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Man nennt das Ganze Weißt du es?
Nee.
Schlagweises Rotationsverfahren.
Ah ja, aber das mit dem Rotieren, das hatte ich schon im Kopf.
Mhm. Genau.
Schlagweises Rotationsverfahren.
So heißt das Ganze. Ist okay. Aber nicht weiter wichtig für diese Folge, aber dann habt ihr es mal gehört. Bevor wir uns jetzt anschauen, wie man auf dieses geniale System gekommen ist, möchte ich euch noch ein verbales Bild malen, wie so ein Mittelwald so aussehen könnte. Wir finden im Mittelwald für gewöhnlich alle Stadien des Stockaustriebs. Von ziemlich leer wirkenden Schlägen, auf denen im Vorjahr geerntet wurde, bis zu total dichten Schlägen, in denen die Stockaustriebe bereits jahrzehntelang wachsen konnten. Die Mischung unterschiedlicher Unterholzstadien ergibt eine Art mosaikartigen Aufbau mit vielen unterschiedlichen ökologischen Nischen. Darüber spannen sich die großen und zum Teil mehrere Jahrhunderte alten Überhälter auf, die durch ihren unterschiedliches Alter und die sich weit aufspannenden Kronen weitere ökologische Nischen in den Lebensraum mit einbringen. Standortfaktoren wie Besonnung und Bodenfeuchte sind überall im Wald unterschiedlich. Im Allgemeinen sind die Mittelwälder im Gegensatz zu den Hochwäldern deutlich lichter und damit auch deutlich wärmer. Schauen wir uns nun an, wie dieser Lebensraum entstanden ist.
Gerne.
Die Erfindung des Mittelwaldes heißt dieses Kapitel. Finde ich irgendwie treffend gerade. Wir fangen dort an, wo wir eigentlich fast immer anfangen, wenn es um einen Lebensraum in Mitteleuropa geht.
Nach der letzten Eiszeit.
Richtig. Und wie nennt man diese Periode der Sesshaftwerdung des Menschen?
Das Holozän.
Das Neolithikum.
Ach so.
Die Geschichte der Mittelwälder in Mitteleuropa beginnt momentan wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge so richtig mit der Sesshaftwerdung des Menschen in Mitteleuropa, also im Neolithikum. Die Einflüsse des Menschen auf die Wälder vor der Sesshaftwerdung sollte man aber nicht unterschätzen, weshalb davon ausgegangen wird, dass der Mensch die Wälder auch vor der Sesshaftwerdung bereits aufgelichtet hat. Das ist einfach, in der Wissenschaft geht man davon aus, dass die Einflüsse des Menschen, der da in diesen Wäldern rumstreift, schon sehr erheblich war. Aber mit der Sesshaftwerdung wird es dann schon nochmal deutlich intensiver.
Und vor allem und, anders wahrscheinlich.
Genau. Und wo? Besonders als die ersten Siedlungen entstanden und der Mensch für längere Zeit an einem Ort bleibt, waren die Auswirkungen auf die nähere Umgebung bemerkbar. Holz als einer der wichtigsten Baustoffe in dieser Zeit wollten die Menschen wahrscheinlich nicht unnötig weit zu den Siedlungen transportieren müssen. Weshalb wir davon ausgehen, dass vor allem die siedlungsnahen Wälder immer wieder aufgesucht wurden. Wenn in diesem Wald nun Bäume wachsen, welche die Fähigkeit zum Stockausschlag besitzen, das können nicht alle, kommen wir aber später noch zu, damit zwangsweise eine Art Mittelwald entstehen. Denn die Menschen werden den Wald nicht ganz roden. Sie sind ja auf unterschiedlichste Weise auf das Holz angewiesen. Also ganz grob, sie brauchen Bauholz, Brennholz, dünne Ruten für Körbe und weiteres. Und so wird sich durch die Bedürfnisse der frühen sesshaften Menschen schon ein mittelwaldartiger Wald etabliert haben. Mhm. Zumindest rund um die ersten Siedlungen. Also das ist jetzt mal so die These, wo es angefangen hat. Man sollte jetzt aber auf keinen Fall den Fehler machen und in diesen Wäldern schon die streng organisierten Mittelwälder sehen, welche ich gerade vorhin beschrieben habe.
Mit diesem Rotiersystem.
Ja. Genau. Es geht mir mehr darum zu zeigen, dass lichte Wälder, ähnlich den heutigen Mittelwäldern, schon in neolithischen Zeiten vorhanden waren. Aber man sollte sich die auch immer mit Übergängen zu reinen Niederwäldern und Offenland vorstellen. Und vielleicht auch noch sehr kleinräumig in Mitteleuropa.
Okay.
Drehen wir die Uhr ein gutes Stück weiter und schauen uns an, wie die Situation um die Mittelwälder bestellt ist, als sie das erste Mal urkundlich erwähnt werden. Alle Daten, die uns bisher einen Blick in die Geschichte des Mittelwaldes gegeben haben, waren immer im weiteren Sinne archäologischer Natur. Aber ab dem 12. Jahrhundert kommt es jetzt zu einer Veränderung, die uns andere Quellen über die Mittelwälder erschließt. Hast du eine Idee, Ella, um welche Veränderung es sich handeln könnte? Und ich sage es dazu, es ist wirklich eine schwere Frage, die ich jetzt hier gerade stelle. Es ist ein bisschen weiter entfernt von den Mittelwäldern.
Eine Veränderung in der damaligen Zeit?
Im 12. Jahrhundert.
Boah, war da der Buchdruck vielleicht?
Nee, der kommt deutlich später noch.
Dann, puh.
Also es ist auch, aber du bist auf der richtigen Fährte. Also wir brauchen irgendwie diese Urkunden und ja, ich sage es jetzt einfach, Geld wird als Zahlungsmittel wieder wichtiger. Das ist der Punkt, an dem sich das Ganze dann so dreht. Was hat das nun mit dem Wald zu tun? Es ist wirklich nicht besonders offensichtlich, aber die Tatsache, dass Geld als Zahlungsmittel den Tauschhandel langsam ersetzt, führt dazu, dass man das für die Gewinnung der benötigten Edelmetalle notwendige Bergwesen ausbauen muss.
Also der Bergbau.
Der Bergbau, richtig. Hm. Und aus deiner Folge zu den Bergfichtenwäldern wissen wir genau was, Ella?
Dass Bergbau mit erhöhtem Holzverbrauch einhergeht.
Genau.
Zum Beispiel zum Heizen, zum Stollenbauen und so weiter.
Richtig. Das Bergwesen hat einen hohen Holzbedarf, weshalb das herrschaftliche Interesse am Wald drastisch zunimmt. Und darüber hinaus, dass mit Geld als Zahlungsmittel eine Möglichkeit besteht, die Macht über die Wälder durchzusetzen. Also wir haben auf der einen Seite jetzt das erhöhte Interesse der Herrscher, genau. Und auf der anderen Seite haben wir eben das Geld, was uns hilft, diese Macht durchzusetzen im Wald. Ein Problem verschärft die Lage zu dieser Zeit dann noch zudem. In den vorangegangenen Jahrhunderten war der Wald durch Rodungen stark dezimiert worden. Mhm. Also auf der einen Seite haben wir jetzt weniger Wald, auf der anderen Seite ein höheres herrschaftliches Interesse am Wald.
Schwierig.
Genau. Und in gut deutscher Manier führt das Ganze dann zu einer Sache.
Zu Krieg?
Nein. Auch möglich. Wahrscheinlich ist das auch vorgekommen.
Dann habe ich noch einen zweiten Tipp.
Ja.
Vielleicht eben zu einer Art ganz geplanten und sortierten Rotationssystem.
Das kommt dann noch ein bisschen später. Erstmal führt es in erster Linie zu komplexen urkundlichen Verträgen.
Ah, okay.
Ne? In gut deutscher Manier wird erstmal alles aufgeschrieben. So, zwei Urkunden aus dieser Zeit oder zwei Texte aus dieser Zeit, also ich weiß nicht, ob die Urkunden direkt überliefert sind, aber die Texte, was da drin stand, auf jeden Fall. Aus dem Kloster Marienthal wollen wir uns nun einmal etwas genauer anschauen. Mhm. Diese sind mit die ersten, in denen Mittelwald, in Anführungszeichen jetzt, schriftlich erwähnt wird und sind aus dem Jahr 1197 und 1203. Mhm. Dieses Kloster hat sich einige Zeit zuvor Wälder in der Umgebung angeeignet und die bäuerliche Nutzungsrechte leicht eingeschränkt. Na, also wir haben hier jetzt eine Art von Herrschaft über den Wald, der auch auf Kosten der Bauern geht. Und jetzt musste man natürlich festhalten, was die Bauern im Wald noch durften und was eben nicht. Und diese Regelungen geben uns nun die entscheidenden Hinweise auf eine Mittelwaldbewirtschaftung, denn es werden im Text die beiden Wörter incidere für einschlagen und secare für schneiden verwendet.
Secare wird es ausgesprochen. Mhm. Vertrau mir, ich hatte Latein.
Ja, Ella weiß, wie man dieses Wort wirklich ausspricht, deshalb hören wir auf Ella. Secare, also schneiden. Danke dafür. Und das zeigt uns, dass zwei verschiedene Methoden zur Holzernte genutzt werden. Das ist jetzt nämlich das Wichtige eigentlich, nicht die Aussprache. Also wir haben zwei verschiedene Weisen, wie das Holz geerntet wurde. Geschnitten wurde normalerweise Bauholz, also die?
Die Überhälter.
Die Überhälter. Geschlagen das?
Das Unterholz.
Genau, oder eben auch das Stockholz vom auf den Stock setzen.
Ja.
Da beide Wörter auf ein Waldstück bezogen in dieser Urkunde verwendet werden, wissen wir somit, dass dort sowohl Stockauswüchse wie auch Kernwüchse zu ernten waren und damit muss der Wald nach unserer heutigen Definition ja ein Mittelwald gewesen sein.
Ja.
Und ab da findet man diese Form der Waldnutzung dann immer häufiger in Urkunden. Liegt aber daran, dass eben da diese Urkunden mehr wurden und nicht, dass da eben diese Bewirtschaftungsweise aufkam. Also die ist wahrscheinlich deutlich älter. Aber da wurde es eben das erste Mal aufgeschrieben.
Mhm.
Und auch im 14. und 15. Jahrhundert kommen dann noch Urkunden vor, wo das erwähnt wird.
Da möchte ich gerne noch anmerken, dass das ist ja was Wichtiges, dass man da aufpassen muss, dass man eben nicht von einer zunehmenden Urkundenzahl auf eine zunehmende Art dieser Wirtschaftsweise schließen kann. Dass
genau.
Das ganz schön gut ist, dass du das so heraushebst.
Genau, auf den Punkt wollte ich auch. Und meine Quelle versucht auch wirklich da in diesem Punkt dann zu zeigen. Also wir haben da zwar Das ist nämlich auch immer so ein leichter Irrglaube, wenn es um den Mittelwald geht. Also da wird oftmals gesagt, okay, das ist die typische Bewirtschaftungsweise im Mittelalter, der Mittelwald. Aber das Wort ist eigentlich deutlich älter. Also Mittelwald, dieses Wort kommt dann erst im 19. Jahrhundert auf. Oder im 18.
Dann ist das Wort jünger, aber die Bewirtschaftung ist älter.
Genau. Und die Urkunden schließen eben darauf, dass das eigentlich im Mittelalter das dann so hochkommt. Aber man geht davon aus heute, dass diese Bewirtschaftungsweise der Wälder eigentlich viel älter ist. Und das wollte ich auch wirklich zentral nochmal rausstellen. So. Wenn wir schon in dieser Zeit noch kurz sind, dann kennen wir auch eine Stadt, die sich in dieser Zeit in einer von unseren Folgen, also im 13. Jahrhundert, einen Wald zu eigen gemacht hat, also die dann auch diese Herrschaft auf dem Wald da verstärkt ausübt. Kannst du dich erinnern, in welcher Folge und welche Stadt das war?
Vielleicht Nürnberg und der Nürnberger Reichswald?
Richtig, und in der Folge 1, also ja. Schon länger her. Aber da, das fällt auch genau in diese Zeit. Ne, da haben wir dann wieder so eine Querverbindung. Bevor wir jetzt aber den nächsten Sprung machen auf der Zeitachse in dieser Folge, möchte ich mir mit euch noch die Bäume im Mittelwald anschauen. Und wir beginnen einfach mal mit den Baumarten. Mittelwälder gelten als äußerst reich an Baumarten. Jedoch sind die Unterschiede vom Mittelwald zu Mittelwald beträchtlich. Neben Mittelwäldern mit über 30 Gehölzarten, was sehr viel ist, gibt es genauso Mittelwälder, die nur aus einigen wenigen Baumarten aufgebaut sind. Die Baumartenwahl folgt wohl häufig dem Grundsatz, dass alles, was auf den Stock gesetzt werden kann und wieder ausschlägt, im Unterholz auch genutzt wird. Und alles, was in irgendeiner brauchbaren Form verwendbare Früchte trägt oder geeignetes Bauholz liefert, im Oberholz geduldet wird. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass es sich hierbei um eine willkürliche oder ungeregelte Bewirtschaftung handelt. Denn wie im Grundsatz gerade vorhin schon erwähnt, wird sehr wohl eine Art Auslese betrieben. Die bäuerlichen Waldnutzer früherer Zeiten haben sicher gewusst, für was sich welches Holz eignet und danach auch Baumarten in ihren Wäldern gezielt gefördert oder eben geduldet oder im anderen Fall eben eingedämmt. Im Laufe der Jahrhunderte kristallisierten sich so aus der Vielfalt der möglichen Baumarten einige Favoriten heraus. Schauen wir uns zunächst die Favoriten oder die favorisierten Bäume im Oberholz an. Die verwendeten Baumarten im Oberholz sind vielfältig. Als Überhälter wurden aber vor allem Baumarten verwendet, deren Früchte beim Vieh begehrt waren. Kommen wir später noch zu. Oberholzart schlechthin war deswegen
die Eiche.
Richtig, die Eiche. Gefolgt von
der Linde.
Die kommt auch noch, aber gefolgt von der Buche, mit der sie sich in der Zeiten so die Dominanz, die wechselt dann immer, also die wechseln sich so ein bisschen ab. Und während des Mittelalters kam noch für einige Jahrhunderte eben die Linde als begehrte Oberholzart hinzu, zumindest dort, wo es der Boden eben zuließ. Und ich finde es spannend, dass du die Linde wusstest, weil ich wusste die vor der Vorbereitung nicht.
Das war jetzt ein heißer Tipp.
Ach krass, also war gut geraten.
Aber ich kenne auch Linden mitten in Wäldern und dachte, das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, so kommt die dahin, meinst du? Okay, neben diesen beiden Hauptbaumarten, also Eiche und Buche und der Linde, existierten aber mit Sicherheit schon immer auch andere Baumarten im Oberholz. Vor allem Wildobstarten wie Holzapfel, Wildbirne, Elsbeere, Speierling oder Wildkirsche waren in Gebieten, in denen die Witterung das zuließ, als Oberhölzer begehrt und geeignet. So, jetzt die Favoriten im Unterholz. Wie sieht es im Unterholz denn jetzt aus? Das Unterholz bestand im Gegensatz zum Oberholz, wie anfangs schon erwähnt, vor allem aus Baumarten mit hoher Wiederausschlagsfähigkeit. Also wenn ich die auf den Stock setze, dann schlagen die richtig krass wieder aus und es kommt gleich viel Biomasse wieder da rein. Wirklich reguliert wurde das Unterholz aber eigentlich nie. Also Oberholz eher, das wird eher dann geguckt, dass da das steht, was man wollte. Im Unterholz war es nicht ganz so wichtig. Es liegt nah, dass eben genutzt wurde, was aufkam und gefördert wurde, was gebraucht wurde. So konnten prinzipiell alle zum Stockausschlag fähigen Holzarten, also von Hainbuche über Hasel, Eiche, Buche, Esche, Ulme, Erle, Birke, Eberesche, Felsenbirne, Speierling, Mehlbeere, Elsbeere, Eibe, Aspe, Ahorn, aber auch Weiden im Unterholz des Mittelwaldes gefunden werden.
Wow, das war jetzt, hast du die Haselnuss erwähnt? Habe ich die verpasst?
Die Hasel war die zweite.
Okay.
Aber die ist auch wichtig, da hast du vollkommen recht. Und die Weiden, ne, da die Parallele zu den Kopfweiden dann auch, weil das ist ganz ähnlich. Und ich habe tatsächlich bei der Vorbereitung auch ein Bild gefunden, wo statt dieses zeilenhaften Kopfweiden standen da ganz viele so waldartig nebeneinander. Ne, also man hatte nicht irgendwie so eine bandförmige Struktur, sondern einfach eine Fläche, die mit Kopfweiden voll war. Und das geht dann schon so in die Richtung Niederwald. Nur halt auf diesem, ja, auf 1,50 Meter Höhe sozusagen. Ganz spannend, aber nur so nebenbei. Dazu, also zu diesen schon genannten Gehölzen, gesellen sich jetzt aber noch verschiedene Straucharten, die wir eben aus einer anderen Folge, die ich irgendwie letztes Mal gemacht habe, wo ich eine Folge gemacht habe, also den Hecken, jetzt habe ich mich verplappert, aber das passt schon, also wir finden da auch Heckenarten. Der fränkische Adelige Scheuerl, ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen, nennt in seinem Forsthandbuch von 1803 die folgenden Straucharten: Hartriegel, Faulbaum, Traubenholunder, Kreuzdorn, Liguster und Tollkirsche. Genau, das sind die. Die hat er genannt. Und falls es dir aufgefallen ist, die kommen auch in den Hecken vor.
Zumindest ja, zum Teil. Ist mir aufgefallen, ja.
Sehr gut. Also da haben wir schon so eine Parallele jetzt wieder vom Mittelwald irgendwie zur Hecke und dann auch wieder irgendwie vom ein Männlein steht im Walde zu ein Männlein steht auf der Flur.
Am Rheine.
Genau,
am Rheine. Steht am Rheine. Das also hätte sich ja auch gereimt, das hätte er einfach machen können.
Das hätte er einfach machen können, aber er hat sich vielleicht wirklich auf diese Nieder- oder Mittelwälder bezogen.
Vielleicht. Who knows?
Niemand weiß es. Niemand wird es je wissen. Aber gut, machen wir weiter im Text. Wenn du nun gut aufgepasst hast, Ella.
Oh je.
Müsstest du mir eigentlich jetzt sagen können, was für eine Art von Wald hier vorliegt? Also, wenn du einmal tippen möchtest, ein umgangssprachliches Wort ist gefragt.
Für die Art von Wald, die ein Mittelwald ist?
Genau, oder von den Baumarten her, die Zusammensetzung.
Würde ich sagen, ein Laubmischwald.
Genau, es ist eine Art Laubmischwald. Das ist jetzt, glaube ich, im so Forstkundlichen ist das wahrscheinlich etwas verpönt, was ich gerade gemacht habe. Ich weiß es nicht. Aber ich finde, dadurch, dass da viele Laubarten, also das ist auch nicht so krass irgendwie definiert, das Ganze. Aber hier kommen viele Laubarten zusammen, die da irgendwie alle zusammen drinstehen.
Gemischt werden.
Genau, und dann ist es eigentlich ein Laubmischwald. War auch nur gedacht, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann. Also es ist besonders grün im Frühjahr und im Sommer und im Herbst wird es dann irgendwie sehr bunt und im Winter ist es dann sehr kahl. Gut, dann an dieser Stelle des Podcasts stellt sich dir bestimmt eine brennende Frage, Ella.
Zum Beispiel, wer wohnt da drin?
Nee, das müssen wir heute ganz kurz abhandeln, denn wir werden heute ja eher diesen geschichtlichen Ausflug machen, wie du bereits bemerkt hast. Und deshalb ist die Frage, die sich dir wahrscheinlich stellt, warum war der Mittelwald über so lange Zeit die waldbauliche Norm?
Ja, warum war der Mittelwald über so lange Zeit denn die waldbauliche Norm, Stefan?
Das hätte ich vielleicht irgendwann mal wählen sollen, dass er das nämlich war.
Ja, sonst hätte ich mich das auch nicht fragen können.
Aber gut, er war die waldbauliche Norm. Es kommt später wahrscheinlich, glaube ich, auch nochmal irgendwo im Text. Und das hat einen sehr, sehr guten Grund oder sogar mehrere. Und deshalb habe ich dazu ein ganzes Kapitel mit dem Namen Das hölzerne Zeitalter, in dem ich genau diese Frage jetzt erklären möchte. Und diesen Begriff habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Ich möchte das nicht irgendwie so auf meine Schultern nehmen. Ich habe ihn mir von Werner Sombart entliehen, der ihn bereits 1917 in seinem Buch verwendet hat. Okay. Holz war bis zur rasant steigenden Verwendung von Kohle als Brennmaterial und der Eisenbahn als Transportmittel für eben diese Kohle unbestritten der wichtigste Energieträger schlechthin. Schätzungen zufolge wurde bis zum 19. Jahrhundert über 90% des Holzes als Brennholz verbraucht. Jenseits davon war es zudem Grundlage für fast alle ländlichen, sakralen, städtischen und gewerblichen Bauten.
Ja, wollte gerade auf die Fachwerk-Innenstädte hinweisen, die ja komplett aus Holz gebaut sind im Prinzip.
Vollkommen richtig, bis auf das Untergeschoss, das ist meistens oder öfters mal Stein.
Wenn man sich's leisten konnte, ja.
Wenn man sich's leisten konnte. Außerdem wurde das Holz noch für fast jeden Alltagsgegenstand, von der Mühlwelle über die Schubkarre, dem Melkeimer bis zum Schuh verwendet. Hm. Also überall. Mhm. Um klarzumachen, wie wichtig Holz vorindustriell war, möchte ich im Folgenden mit der Stimme von Herrn Hoberg sprechen. Dieser hat 1682 einen schönen Absatz dazu geschrieben, für was Holz in seiner Zeit alles verwendet wurde. Zitat: Von der Notwendigkeit des Holzes mögen wir leicht den Schluss machen, dass so wenig wir des Feuers entbehren, so wenig wir auch das Holz entrannen können, dann wir sonst alle Speisen roh, wie die wilden Tiere, essen oder im Winter bei grimmiger Kälte erfrieren müssten. Hätten wir nicht, und hier fällt auf, die machen auch keine Punkte, das hatten wir doch schon mal, hätten wir nicht Holz, daraus man Kohle machte, wo wollten wir Glas machen, Kalk und Ziegel brennen, allerlei Notdurft und Hausrat aus Eisen und anderen Metallen schmieden, Fragezeichen? Wo wollten wir Wohnungen und Häuser nehmen, Fragezeichen? Dann, obwohl solche aus Steinen und Leim möchten fertig sein, müssten sie doch nur niedrig und wie Höhlen sein. Wenn wir kein Holz zu den Gerüsten, die Mauern in die Höhe zu bringen, kein Schindel zu den Dächern, kein Läden zu den Türen und Toren, kein Bäume zu den Balken und Dachstühlen hätten. Wir müssten den Stühlen, Bänken, Sesseln, Tischen und allerlei Hausgeräten, wir müssten den Wagenflügen, Schiffen, Brücken mangeln, wann wir kein Holz haben sollten.
Ich finde das toll, wie du immer weißt, wie diese Menschen gesprochen haben.
So stelle ich es mir zumindest vor, ne? Ich glaube, dass der so ein Charakter war, der Herr Hoberg. Aber der war schon, also sein Text, da steckt schon so ein bisschen so Angst.
Verzweiflung.
Vom Holzmangel steckt da drin.
Ja, habe ich rausgehört.
Also er macht schon sehr deutlich. Und ich wollte es auch deutlich machen und ein bisschen unterhaltsam. Weil es ist schon ein langer, langer Text irgendwie. So zum.
Und mit nur zwei Fragezeichen und keinem Punkt, oder?
Doch, am Ende ungefähr. Einer.
Am Ende einer, ja, großzügig.
Und ab und ein Komma noch. Aber egal. Ich glaube, wir haben gemerkt, der Mann findet Holz ganz wichtig.
Und wahrscheinlich mit ihm alle anderen.
Genau. Und was auch nochmal vorkommt, war eben, das weiß ich nicht, weil die Sprache ist etwas, ich musste das auch wirklich nochmal neu schreiben, weil die Buchstaben haben schon nicht gepasst. Also für das, dass ich es einfach lesen konnte. Und dann kam noch dazu, dass er dann einmal schreibt, dass die Häuser wie Höhlen wären. Mhm. Ne, da sind wir jetzt beim Fachwerk. Wann wir kein Holz zu den Gerüsten, die Mauern in die Höhe zu bringen.
Ja, das verstehe ich so, dass man hat natürlich Holzgerüste gebraucht, genau, um höhere Steinbauten auch zu errichten, weil die gab es natürlich, also ja, Kirchen etc.
Und auch
etc.
eben, also wenn man, er schreibt davor, wir hätten auch Lehm gehabt, mhm, aber was machst du nur mit Lehm? Da kannst du vielleicht so eine Höhle draus machen, aber kein hohes Gebäude. Mhm. Da brauchst du eben dieses Holz als stabilisierende Stützstruktur, wo du dann das Fachwerk mit Lehm auskleidest.
Genau.
Das ist der Punkt. Den fand ich noch sehr griffig. Mhm. Und Schiffe erwähnt er auch, die kommen später nochmal. Aber er wusste es auch schon. So, jetzt haben wir einen Zeitzeugen gehört. Es gibt aber noch einen deutlich älteren Nachweis über die Vielzahl an Hölzern, die für die unterschiedlichsten Zwecke genutzt wurden. Also einmal hatten wir die unterschiedlichen Zwecke und jetzt noch diese Vielzahl an Hölzern, die man auch da eingesetzt hat. Die möchte ich jetzt auch noch rausstellen. Mhm. Und eine ganz bestimmte Person, die der Wissenschaft über seine Zeit einen guten Einblick gibt, der sind wir schon mal in Folge 10 begegnet. Weißt du, wen ich meine?
Jetzt muss ich hatte einen Tipp, aber was ist Folge 10 nochmal gewesen?
Folge 9, die Almen.
Folge 9, die Almen, ja dann ist es der Ötzi.
Es ist der Ötzi.
Das war meine Vermutung.
Ah, sehr gut. Da habe ich dich noch durcheinander gebracht, weil ich die Zahl falsch gesagt habe. Tut mir leid.
Kein Problem, aber ich habe es mir schon fast gedacht, ja, wenn es darum geht, dass jemand Informationen über seine Zeit mitbringt. Und ich hatte tatsächlich auch schon eine Vorahnung. Hm. Ja.
Und der Ötzi? Der zeigt uns für 5300 vor heute bereits das große Wissen der Menschen hinsichtlich der jeweils für bestimmte Gegenstände am besten geeigneten Holzarten. Mhm. Durch die Fundstücke, die er bei sich trug, lässt sich das Wissen über die verschiedenen Hölzer und wofür sie gebraucht wurden, ne, sehr gut rekonstruieren. Und wie ich das vorhin schon mal für den Mittelwald angedeutet habe, muss man ja wahrscheinlich davon ausgehen, dass dieses Wissen bis ins Mittelalter weitergegeben wurde. Also sowohl über den Mittelwald, also diese Bewirtschaftungsweise wurde eben bis ins Mittelalter weitergegeben, wo es aufgeschrieben wurde, wie auch das Wissen über die spezielle Verarbeitung von verschiedenen Hölzern. Mhm. Also wir gehen eigentlich davon aus, dass die Leute da Wissen angesammelt haben. Also man sieht, Holz ist in der Geschichte des sesshaften Menschen und wie wir bei Ötzi wissen, ja vielleicht auch schon, ne, und auch weit davor, weil der war ja vielleicht noch einer von diesen letzten umherziehenden, nicht sesshaften Menschen, bis zur Industrialisierung eigentlich allgegenwärtig. Und wichtig ist hierbei nochmal zu sehen, dass nicht nur wie bei uns heute das lange gerade Stammholz von alten Bäumen Verwendung findet, sondern die Nachfrage nach verschiedenartigen Hölzern extrem hoch ist. Ein paar Beispiele vielleicht dafür.
Oh, ich hätte gleich eins.
Ja, hast du eine Idee?
Also ich habe da neulich so eine interessante Dokumentation von Arte gesehen und da wurde ein Bogen zum Schießen nachgebaut und da wurde ganz elastisches Ulmenholz verwendet. Da ist jetzt zum Beispiel ein Holz, was sehr elastisch und biegsam sein muss, für sowas verwendet, dann braucht man sicher auch harte Hölzer, wenn man Mühlräder baut zum Beispiel, die dürfen sich ja nicht ab.
Und da ist wahrscheinlich sogar bei den Mühlrädern, da habe ich mal was dazu gesehen in der Dokumentation, wo man was, also das war so experimentelle Archäologie und in diesem Mühlrad, da verwendet man für die jeweiligen Bauteile schon unterschiedliche Hölzer zum Beispiel.
Genau.
So, und dann vielleicht noch ein paar Dinge, die für uns auch ein bisschen griffiger sind. Zum Beispiel die Kornellkirsche wird als gesuchtes Holz für Stiefelabsätze beschrieben.
Stiefelabsätze?
Ja, so genau geht's da.
Okay.
Das Holz des gewöhnlichen Pfaffenhütchens. Hast du dir schon mal überlegt, was du aus dem Holz vom Pfaffenhütchen machen könntest? Ich meine, es ist nur ein Strauch. So viel fällt ja da nicht an.
Ja, also ich weiß, dass der Korkränder hat, aber ob das jetzt das ist?
Nee, es ist tatsächlich, das wurde als Strickwerkzeug geschätzt.
Ach,
also aus dem hat man Stricknadeln gemacht.
Mhm.
Die Schlehe, die ja schon in der Heckenfolge eben zentral war, wurde im Forstschutz, also im Waldbau benutzt. Und ich stelle mir das eben so vor, dass diese vielen Stacheln, die die Schlehe hat, gut zum Schutz von jungen Bäumen sind, dass die nicht abgefressen werden von den wilden Tieren.
So eine Art Drahtersatz.
Genau, also wie Stacheldraht eigentlich, würde ich mir das vorstellen, dass das so benutzt wurde. Die jungen Weidentriebe wurden zum Füllen der Wände von Fachwerkgebäuden genutzt.
Mhm.
Das kennen wir ja auch schon. Und dann ganz abgesehen von der Pflanzenart waren eben auch dünne Reisige als hervorragendes Heizmaterial in Bäckereien, Küchen, Ziegelbrennereien und ärmeren Haushalten begehrt. Also da ist auch, ne, also auch dieses ganz dünne Holz, der Reisig, der wurde noch in vielen verschiedenen Produktionsstätten geschätzt.
Und wir sind ja jetzt hier nur aufs Holz eingegangen. Es gibt ja auch für alles andere noch Verwendung. Also Rinde zum Beispiel, ich glaube, der Ötzi hatte so ein Rindenbehältnis aus Birkenrinde dabei. Und solche Dinge kommen ja dann noch dazu.
Mhm.
Also steigert die Vielfalt nochmal enorm.
Genau, und wir haben bis jetzt nur das Unterholz betrachtet. Weil das Oberholz, die Verwendung des Oberholzes ist ja dann auch nochmal zentral. Also vor allem das Oberholz der Eiche war lange Zeit ein einträchtiges Handelsgut. Das hat man wirklich dann, die Herren haben das aus den Wäldern geschlagen, diese Plänterwirtschaft, und haben es verkauft.
Mhm.
Und davon war dann auch das krummgewachsene, gedrehte oder gegabelte Holz, also Stämme, die eben krumm gedreht oder gegabelt waren nicht ausgenommen von diesem Verkauf. Zum Teil wurden diese sogar mehr geschätzt als die geraden Stämme. Und hier sind wir jetzt beim Schiffsbau, weil beim Schiffsbau benötigt man zahlreiche krumme Hölzer, da diese die Schiffe stabiler und auch dichter machten. Ne? Also es wurde eigentlich alles genutzt, was in diesem Wald eben so gewachsen ist. Sie wussten für alles eigentlich, für was man es brauchen kann. Und um euch, liebe Zuhörerschaft und auch dir, Ella, endgültig zu beweisen, dass wirklich jedes Holz seinen Verwendungszweck gefunden hat, das muss ich nämlich jetzt irgendwie noch machen, ich kann das ja nicht alles vorlesen, nenn mir ein beliebiges Holz.
Okay, und du sagst mir die Verwendung dazu.
Und ich habe eine Tabelle mit verschiedenen Hölzern, ich hoffe, dass es dann drauf ist. Es sind ganz schön viele, also ich denke, es ist drauf. Und ich sagte dann, was uns verschiedene zeithistorische Quellen sagen, für was es verwendet wurde.
Oh, wow.
Mhm.
Da bin ich ja jetzt ganz überfragt. Steht denn vielleicht die Erle auf deiner Liste?
Die Erle, da gucke ich doch mal nach. Bisschen weiter unten vielleicht. Da, die Erle. Also, die Erle ist tatsächlich nach dieser Quelle das beste Tischholz. Das beste Tischholz, also ein Erlentisch vielleicht. Dann wurde sie gerne benutzt im Wasserbau. Beständige Pfähle im Wasserbau wurden daraus gemacht, dann auch Tinte, Feuerholz, gutes Kohlholz wurde daraus gemacht, Schießpulverholz, Backtröge, also zum Backen so Tröge, wo man das Brot reingelegt hat, das wurde nämlich nicht einfach so gemacht wie heute, Schaufeln, Schuhe, Hopfen und Bohnenstangen.
Wow, das ist, also wenn ich jetzt noch wüsste, was Schießpulverholz ist, aber es ist sehr vielfältig.
Ja, dann mir auch. Und vielleicht noch eine zweite. Machen wir noch eine.
Okay, ja, wenn du diese Liste schon hast, ne? Mit der Erle waren wir ja bei etwas nässeren Gefilde. Mhm. Dann hätte ich gern noch den Feldahorn.
Den Feldahorn, muss ich gucken, ob der da auf meiner
Liste
steht.
Ich nehme auch einen anderen Ahorn.
Ich habe tatsächlich den Feldahorn. Der wurde benutzt für Schusswaffenschäfte, Tischlereiarbeiten, Schmuckfunktion, Feuerholz, Peitschenstöcke und Tabakpfeifen.
Eieiei, nicht schlecht.
Und das habe ich jetzt noch für deutlich mehrere. Und so witzig am Rande, ein Bekannter, den man aus dieser Nachhaltigkeitsdebatte kennt, hat an dieser Liste indirekterweise mitgearbeitet. Mhm. Kannst du dir vorstellen, wer es war?
Ja, einer von unseren Nürnberger Reichsherren da.
Es war Hans Karl von Kallowitz.
Ach, okay.
Weil der eben auch was aufgeschrieben hat über Nachhaltigkeit und Forstwesen. Und da hat man Teile von diesen Verwendungszwecken rausgenommen für diese Tabelle.
Ja, cool.
Die ich aber aus einer anderen Quelle eben habe. Gut, dann. Um das vielleicht noch einmal ein wenig besser verständlich zu machen, wie wichtig der Zugang zu unterschiedlichen Holz und damit der Mittelwald für die Bevölkerung war. Ein Vergleich. Was für uns heute Plastik in all seinen verschiedenen Ausprägungen ist, war für die Menschen früher das Holz. Ungefähr diesen Stellenwert, denke ich, sollten wir dem Holz in dieser Zeit zukommen lassen, um wirklich zu verstehen, was Holz für ein wichtiger Werkstoff war. Und an dieser Stelle möchte ich meiner vorherigen Folge noch etwas hinzufügen. All diese Verwendungsmöglichkeiten konnten natürlich auch die Gehölze aus den Hecken zugeführt werden. Was die Hecken jetzt in meiner Sicht nochmal deutlich aufwertet. Ne? Also wir haben ja diese Gehölze da auch drin. Wir können es auch für all das nutzen. Und da sollte man die Hecken
nicht vergessen.
Dann. Gibt es noch einen ganzen zweiten Teil, wie man den Mittelwald nutzen kann?
Beweidung.
Genau, also die Nutzung durch Beweidung. Und diese Nutzungsart wird von manchen Autoren sogar als wichtiger als die Nutzung des Holzes angesehen, obwohl Holz ja so allgegenwärtig war, ne, in der Zeit. Ich werde darauf aber jetzt etwas kürzer eingehen, also auch wenn manche sagen, das wäre eigentlich wichtiger, denn eigentlich hat dieses Thema noch eine ganz eigene Folge verdient. Also diese Waldweide, die braucht nochmal eine Folge. Schauen wir uns es trotzdem kurz an, weil es ist zentral auch für den Mittelwald. Die Waldweidewirtschaft war über Jahrtausende eine der Hauptnutzungen im Wald. Was mit der Knappheit von anderen Futterflächen für das Vieh zu tun hat, hatten wir ja schon reichlich. Also da wurden ja immer nur zum Beispiel die Kalkmagerrasen dann verwendet, also diese Anhänge, wo man sonst nichts anderes drauf machen konnte. Die Verbindung zwischen Wald und Weide war sogar zum Teil so eng, dass lokale Begriffe, die Wald und Weide bezeichnen, synonym verwendet wurden. Und Kartografen in dieser Zeit Schwierigkeiten hatten, Wald und Weiden überhaupt voneinander zu trennen. Und jetzt kommen wir zum Knackpunkt, warum der Mittelwald jetzt wieder der bevorzugte Wald hinsichtlich der Nutzung durch Beweidung war. Durch sein lichtes Waldbild wurde eine reiche Krautschicht begünstigt, also mehr zu fressen war eben für das Vieh vorhanden und auch dazu noch die sogenannte Mast. Der Favorit unter den Überhältern Ella war?
Die Eiche.
Die Eiche, genau. Und die Eiche zeichnet sich durch ihre Frucht, die?
Die Eichel.
Die Eichel aus. In guten Jahren, den sogenannten Mastjahren, das Wort kennen wir heute noch, konnte eine Menge von 1154 Kilogramm Eicheln pro Hektar auf dem Waldboden fallen.
Eine Tonne, mehr als eine Tonne Eicheln pro Hektar.
Richtig. Diesen Reichtum an Eicheln wussten die Herren über die Wälder gut einzusetzen, denn sie verkauften das Recht, sein Vieh zur Eichelmast in den Wald zu treiben. Dazu wurden vor allem Schweine genutzt und so war es schon im 9. Jahrhundert üblich, die Größe von Wäldern in der Anzahl von Schweinen, die in Vollmastjahren darin weiden konnten, anzugeben.
Witzig.
Und dieses Geschäft war jetzt wahnsinnig lukrativ. Die Einnahme durch die Waldweide im Mittelwald übertraf teilweise den Ertrag durch den Holzverkauf um das Hundertfache.
Oh.
Mhm. So wichtig war das dann auch für die Herren. Ein Beispiel, wie viel Geld da drin steckt, habe ich jetzt auch noch dazu.
Das ist sehr schön.
Im ersten Drittel des 17. Jahrhunderts konnten im Hessischen Reichswald bei einem guten Mastjahr 200.000 Schweine satt werden, was ein Mastgeld von 30.000 Gulden erbrachte. Ich habe das jetzt mal, das wollte ich nämlich schon immer mal machen, durch einen Inflationsrechner laufen lassen, denn ich wollte wissen, wie viel wäre das denn in heutigen Maßstäben wert? Und es entspricht auf heutige Maßstäbe umgerechnet einer Kaufkraft von 18 Millionen Euro.
Oh.
In einem Jahr.
Auf wie viel Hektar?
Das steht jetzt leider hier nicht drin, aber du kannst.
Im Hessischen Reichswald.
Ja, du könntest es dir ausrechnen, indem du eben davon ausgehst, dass das Jahr noch mal ein bisschen besser war, wie diese Normzahl, die ich vorher hatte. Aber sei es drum. Denn ich habe noch einen viel besseren Vergleich. Dass mir hier nämlich niemand traurig ist in dieser Folge, habe ich, und bitte jetzt nicht zu ernst nehmen, die Schätzungen, das wird jetzt immer gröber, das Ganze, so in der Ernsthaftigkeit. Aber von 30.000 Gulden könnte man sich heute circa 1.800 Hektar Saarland kaufen. Oder 620.000 Kanutouren durch den Schilfgürtel am Neusiedler See machen.
Wie viele?
620.000. Obwohl man wahrscheinlich dann auch einen Massenrabatt bekommt, wenn man so viel auf einmal macht.
Mhm, glaube ich auch.
Ich habe das dann noch irgendwie mal in Stunden, ne, wenn eine Kajaktour irgendwie 2 Stunden dauert.
Wie lange man dafür auf dem See rumfahren könnte.
Wahrscheinlich, man könnte sich auch einfach einen Kajak kaufen, aber 620.000.
Die Kajak-Leihbetriebe, die müssen ja auch von irgendwas leben.
Mal 2 durch 24 durch, ich bin hier jetzt ein bisschen schlecht vorbereitet, durch 365, also man könnte 141,5 Jahre auf dem Neusiedler See rumpaddeln für dieses Geld. Weil ich dann schon gar nicht mehr so viel finde. Vielleicht ist das ein bisschen überteuert, so eine Kanutour.
Schön, dass du nach diesem Vergleich da drauf kommst. Oh, das könnte ein bisschen teuer sein.
Na gut, sei es drum. Ich glaube, jeder weiß, ist ein Haufen Geld. Und deshalb sehr wichtig gewesen, diese Nutzungsweise.
Vielleicht kommt auch daher die Einschätzung, dass diese Nutzung deutlich wichtiger war als die Holznutzung, wenn die jetzt geldmäßig so viel mehr bringt.
Ja, zumindest wahrscheinlich für die Herren des Waldes.
Ja.
Also für die Bauern weiß ich es nicht.
Ja, okay. Klar, gut. Kommt immer auf die Sichtweise an.
Ja. Machen wir weiter im nächsten Block, das 15. bis zum 18. Jahrhundert. Also ich hatte es vorher eben so gegliedert, dass wir ungefähr bis ins 15. Jahrhundert gegangen sind mit den ersten Urkunden und so. Und jetzt geht es im 15. bis im 18. Jahrhundert weiter.
Mhm.
Wo uns jetzt der Stellenwert des Mittelwaldes bewusst ist, ich hoffe, er ist dir bewusst.
Durchaus.
Gut. Wird uns der folgende Zeitabschnitt eben das 15. bis 18. Jahrhundert nicht besonders schockieren. Denn der Mittelwald wird im deutschsprachigen Raum bis zum Ende des 18. Jahrhunderts die am weitesten verbreitete Waldbewirtschaftungsform bleiben.
Mhm.
Und so oder so ähnlich ist das Bild auch im Rest von Mitteleuropa. In Schlesien, was es ja heute so nicht mehr gibt, aber es befindet sich eben im heutigen Gebiet von Mitteleuropa, war Mittelwald vor allem in Siedlungsnähe zu finden. In Böhmen war Mittelwald weit verbreitet. Das liegt auch drin. Geht einfach immer davon aus, das liegt jetzt alles da drin. Also Mitteleuropa heute. Im größten Teil Österreich-Ungarns war der Mittelwald häufig. In weiteren osteuropäischen Ländern wie Bulgarien oder Rumänien kam er abseits der großen Waldgebiete vor. Also für lange Zeit ein absolut typischer Lebensraum Mitteleuropas. Und deshalb hat er hier auch seine Folge verdient.
Sehr gut.
Machen wir noch einen kleinen Ausflug, weil wir hatten ja heute noch keinen Ausflug. Denn nicht nur in Mitteleuropa war Mittelwald typisch. Ein kleiner Ausflug nach Japan verrät uns dazu jetzt mehr. Denn auch hier finden sich Mittelwälder. Aber mit einer von Europa unabhängigen Nieder- und Mittelwaldgeschichte. Sie waren in Japan seltener, also die Mittelwälder waren seltener als die Niederwälder. Und als Überhälter wurde oft Pinus densiflora, also die japanische Rotkiefer, genutzt. Also wir haben dasselbe Bewirtschaftungsprinzip, aber eben auf das Land wieder angepasst.
Andere Arten, genau.
Andere Arten, andere Sitten, andere Geschichte. Zurück nach Mitteleuropa. Die jahrhundertelange Dominanz des Ausschlagswaldes, also das sind die Niederwälder und die Mittelwälder zusammengenommen, endet erst, und wir kommen jetzt dem Ende zu, 1790 mit der herrschaftlich propagierten Siegeszug des Hochwaldes. Dafür aber verhältnismäßig abrupt. Der Wandel Richtung Hochwald findet zunächst vor allem in staatlichen bzw. herrschaftlichen Wäldern statt, die entsprechend dem neuen Zeitgeist großflächig in Buchenwald überführt oder in Nadelholz umgebaut wurden.
Mhm.
Um 1860 beginnt ein neuer Faktor, die Abschaffung des Mittelwaldes zu dominieren, durch den in vielen deutschen Staaten langsam beendeten Kampf um den Wald hat die Obrigkeit sich vielerorts zunehmend des Waldes außerhalb des Staatsforstes bemächtigt, also jetzt auch noch die privaten Wälder oder die kommunalen Wälder, und konnte in vielen dieser Wälder die Abkehr vom Mittelwald empfehlen. Wobei das schon als sehr deutliche Empfehlung verstanden werden muss in diesem Fall. Die wenigen Mittelwälder, die im damaligen Deutschen Reich noch bis in die 1930er Jahre überdauert hatten, wurden meist im Zweiten Weltkrieg oder unmittelbar danach in Hochwald umgewandelt, sodass sich bis in die 1960er Jahre der Mittelwaldanteil noch weiter verringert hat.
Mhm.
Vielleicht noch dazu jetzt ein paar Zahlen, um zu verstehen, wie drastisch dieser Rückgang jetzt wirklich ist. Wir betrachten jetzt mal den Zeitraum von 1800 bis 1940.
Mhm.
1800 waren, also jetzt immer auf die Gesamtfläche im Deutschen Reich gerechnet, also was ja zu diesen Zeiten eben bestand, 1800 waren 33,3% der Waldfläche im Deutschen Reich Mittelwald. Das ist jetzt meine Schätzung.
Mhm.
1860, also nur 60 Jahre später, ist diese Zahl schon auf 18% zurückgegangen und 1940 dann auf 1,25%.
Oh, das ist hart.
Ja, das ist wirklich, wirklich richtig, richtig viel. Und bei den Ausschlagswäldern im Allgemeinen, also jetzt wieder Mittelwald und Niederwald zusammengenommen, also die beiden zusammen, die machten 1800 ca. 66% der Waldfläche im Deutschen Reich aus und 1940 dann nur noch 3,9%.
Oh, das ist genauso bitter.
Genau, das geht, die Kurven verlaufen auch einigermaßen parallel. Und so oder so ähnlich sind die Tendenzen jetzt auch im Rest von Mitteleuropa. In Österreich-Ungarn hat der Mittelwald bis in die 1920er Jahre stark abgenommen. In Österreich sind dann viele der verbliebenen Mittelwälder vor allem in den 1950er und 1970er Jahren aufgegeben worden. Im heutigen Tschechien betrug die Ausschlagswaldfläche 1945 ca. 1.457 Hektar. Im Jahr 2009 waren es dann aber nur noch 9.000 Hektar.
Oh.
Das sind dann ungefähr noch 0,6% der Fläche, die vom Mittelwald noch übrig blieben. In Slowenien ist der Mittelwald fast ganz verschwunden. Vollkommen abgeschafft ist der Mittelwald in Rumänien, wo er 1948 gesetzlich verboten wurde.
Mhm.
Also ne, in ganz Mitteleuropa sind die Zahlen eigentlich gleich drastisch. Mittelwald ist eigentlich weg.
Geht gegen Null. Ja.
So, dann Mittelwald heute. Man sieht, es steht wirklich schlecht jetzt um den Mittelwald. In Mitteleuropa und auch bei uns sieht es eben da ähnlich schlimm aus. Mittlerweile liegt der Anteil von Mittelwäldern, zum Beispiel in Bayern, bei 0,2% der Waldfläche. Und Bayern steht jetzt im bundesweiten Durchschnitt eigentlich noch ganz gut da.
Hm.
Zudem gibt es starke Anzeichen dafür, dass die mittlerweile vergangene Mittelwaldwirtschaft, und das ist jetzt auch nochmal so ein Punkt, den ich einfach herausgreifen möchte, in vielen heutigen Hochwäldern noch umfassend nachwirkt. Also wir kennen das noch, dass das mal so lange Mittelwald war. Und woran merken wir das? Wir merken es daran, dass viele Tier- und Pflanzenarten bis zu 120 Jahre nach der Mittelwaldwirtschaftsaufgabe noch vorhanden sind. Das heißt, die Vielfalt an Tieren und Pflanzen ist in diesen Wäldern noch bis zu 120 Jahre später erhöht. Vor allem heutige Kalkbuchenwälder, die kennen wir ja aus der Folge 6, sind neueren Untersuchungen nach nur noch so artenreich, also so artenreich, besonders artenreich sind die eh nicht, da sie zuvor jahrhundertelang als Mittelwälder genutzt wurden. Da dieser Effekt im Laufe der Zeit ja jetzt aber abnimmt und eben nur so ungefähr 120 Jahre nachwirkt, werden diese Wälder tendenziell jetzt immer noch artenärmer.
Mhm.
was für unsere Wälder eigentlich schon ein Problem darstellt. Kommen wir zur Fauna und zur Vielfalt. Für die Artenvielfalt in Deutschland bedeutet das eben nichts Gutes. Für die Arten, die in den letzten Jahrtausenden seit der Eiszeit in den lichten Wäldern Mitteleuropas gelebt haben, wird es eben immer enger. Zwei Arten, die zusammen mit den Mittelwäldern massiv zurückgegangen sind, sind die beiden Schmetterlingsarten Maivogel und Heckenwollafter. Beide Arten werden heute auf der Roten Liste Deutschlands in der Kategorie 1 vom Aussterben bedroht geführt. Kommen wir zum Ende. Was kann man abschließend über den Lebensraum Mittelwald sagen? Über sehr lange Zeit war Mittelwald in Mitteleuropa die am weitesten verbreitete Waldbewirtschaftungsweise. Ich hoffe, das ist rausgekommen. Die meisten Wälder waren stark aufgelichtet und boten einen abwechslungsreichen Lebensraum für viele wärme- und lichtliebende Arten. Die Habitattradition des Lebensraums Mittelwald kann bis in das Neolithikum zurückgeführt werden. Der Lebensraum Mittelwald ist damit wahrscheinlich genauso alt wie die Geschichte des sesshaften Menschen in Mitteleuropa selbst. Als ständiger Begleiter unserer Vorfahren versorgte dieser Lebensraum die Menschen mit dem lange Zeit wichtigen Rohstoff überhaupt, dem Holz. Ungeachtet ihrer historischen Bedeutung sind Mittelwälder heute ganz besondere Lebensräume und für einen gut funktionierenden Artenschutz wahrscheinlich unerlässlich. Abschließend hoffe ich, dass wenn ich nun gleich mit einem uns allen bekannten Zitat diese Folge beende, dass jeder, der nun aufmerksam zugehört hat, dieses Zitat auch versteht. Zitat: Waldzustände sind stets Ausdruck der Ansprüche der Kulturen, Gesellschaften und Institutionen, denen sie angehören. Zitat Ende, Folge Ende.
Sehr schön. Das Zitat kommt mir bekannt vor. Ich würde gerne noch was fragen. Und zwar hast du ja gesagt, wie krass dieser Rückgang war und dass das teilweise sogar verboten wurde, die Mittelwaldbewirtschaftung weiterzumachen. Aber woran das lag, haben wir jetzt gar nicht aufgegriffen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich ein viel höherer Arbeitsaufwand ist, als wenn ich einen Hochwald etabliere.
Du hast recht, das kam ein bisschen kurz. Also wir haben auf der einen Seite eben die Herrschaft über den Wald, die dann so weit den Bauern entrissen wurde, dass die jetzigen neuen Besitzer der Wälder das durchsetzen konnten, auf ihren Flächen Hochwald anzubauen. Da hast du eben diese geraden Stämme, die als Bauholz dann wichtig wurden. Und wir nutzen die auch heute, diese langen geraden Stämme, zum Teil als Brennholz. Und das wäre früher, denke ich, undenkbar gewesen. Dann hast du die Kohle, die Braunkohle und die Steinkohle, die dann gefördert wird. Die ersetzt das Brennholz. Die Transportwege kommen dazu. Also du kannst diese Kohle auch dahin bringen. Du brauchst nicht mehr diese direkte Versorgung. Und dann kam eben diese Empfehlung, wo man die Leute eben dazu geraten hat, sie sollen doch davon abkehren. Und es ist wirklich der Zeitgeist, der sich ändert. Und man dachte einfach, man tut dem Wald was Gutes. Also es ging wirklich darum, dass man da massiv verändert hat, wie man über den Wald denkt. Und so kam es eben zu einer Art Hochwaldmanie. Mhm. Also man wollte auch nur buchen, man wollte dann keine Eichen mehr, man wollte buchen, man wollte den Hochwald und so schlägt das dann eigentlich durch die Gesellschaft.
Also einerseits diese gesellschaftliche…
Es gipfelt dann eben in diesem Verbot.
Ja.
Also das ist dann das absolute Extrem, dass man das wirklich… Wir kennen das zum Beispiel jetzt auch, Waldweide ist auch nicht mehr bekannt bei uns jetzt und ich weiß nicht, inwiefern es wirklich verboten ist. Aber es wird auf jeden Fall nicht mehr gemacht.
Ja, ich glaube, es gibt rechtliche Hindernisse, könnte man, glaube ich, sagen. Ja, danke schön, danke für diesen Einwand noch. Also es gibt sowohl diese gesellschaftliche Denkweise, die sich ändert, als auch der Bedarf wird jetzt anders gedeckt.
Richtig.
Und das führt dann zu diesem krassen Rückgang. Ja, damit würde ich sagen, gehören Mittelwälder auf jeden Fall zu den Lebensräumen Mitteleuropas, vielleicht eher in die Vergangenheit als in die Gegenwart, aber vielleicht ja in die Zukunft.
Wieder, da wollte ich mit dem Laubmischwald so ein bisschen auch hin. Vielleicht, diese Laubmischwälder, die sind ja, immer wenn es irgendwie um Klimawandel geht, Klimawandelanpassung in den Wäldern, da wird eine Sache, finde ich, so in breiter Masse empfohlen. Das ist Laubmischwald, weil der eben resistenter ist gegen viele Dinge. Also jetzt mal so kommt es zumindest in der breiten Masse, denke ich, an. Und so kommt es auch bei mir an, weil ich bin jetzt auch kein Forstwirt. Und ich denke, dass die trocken- und wärmeliebenden Mittelwälder wirklich in Mitteleuropa eigentlich Mitteleuropa des Klimawandels eigentlich eine Zukunft haben sollten. Mhm. Nicht nur für den Artenschutz, sondern weil sie vielleicht auch die besser angepassten Wälder für die Zukunft sind. Aber dazu habe ich leider keine Projekte gefunden, dass ich das hinterlegen hätte können.
Ja, bei 0,2 verbliebenen Prozent Mittelwald ist das auch schwierig.
Nee, aber vielleicht kommt dann in den nächsten Jahren was. Vielleicht einfach mal die Ohren offen halten und dann mal gucken, wie es dem Mittelwald weiter so geht in Mitteleuropa.
Wunderbar. Ich glaube, damit können wir die Folge für heute schließen.
Ich hatte die Folge eigentlich schon mit meinem Zitat beendet.
Richtig, aber jetzt kriegst du trotzdem nochmal die Gelegenheit, möchtest du noch irgendwas hinzufügen?
Eine Sache habe ich dann tatsächlich wirklich noch. Absoluter Literaturtipp für diese Folge, wenn man nochmal was nachlesen möchte, ist ein wundervolles Buch mit dem wundervollen Titel Die Nachhaltigkeit und der Mittelwald, eine interdisziplinäre vegetationskundliche forsthistorische Analyse oder die pflanzensoziologische naturschutzfachliche Folgen von Mythen, Macht und Diffamierung. Toller Titel, tolles Buch von David Vollmuth und kann ich allen Leuten hier empfehlen.
Okay, wunderbar. Dann möchte ich dieser Folge auch noch etwas hinzufügen, nämlich vielen Dank fürs Vorbereiten, Stefan, und vielen Dank fürs Zuhören an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
Also mir hat es wie immer Spaß gemacht.
Mir auch. War eine gute Folge.
Danke.
Wer von euch das auch findet und uns Rückmeldung geben möchte oder auch andere Rückmeldung, die sind alle willkommen, der kann das gerne machen per E-Mail an unsere Podcast-E-Mail-Adresse, die heißt podcast.löffelkraut@gmx.de. Außerdem könnt ihr uns auf Instagram folgen, das ist nämlich der Weg, über den wir euch Bilder zu dem liefern, über was wir hier im Podcast immer nur sprechen. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr Menschen davon erzählt, von denen ihr glaubt, dass sie es interessieren könnte.
An dieser Stelle möchte ich auch nochmal kurz so meinen Senf dazugeben, denn was vielleicht einigen von euch und mir vorher auch nicht bewusst war, ist, dass das eigentlich für uns die einzige Möglichkeit ist, mit diesem Podcast zu wachsen. Wir sind zu klein, dass wir irgendwo bei verschiedenen Podcast-Plattformen ganz oben auftauchen und wir haben nicht die finanziellen Mittel, irgendwie hier groß Werbung für diesen Podcast zu schalten. Deshalb, wenn ihr uns wirklich unterstützen wollt, ist der einfachste Weg, ihr erzählt es ein oder zwei und am besten 10 oder 20 Freunden von euch, die das auch interessieren könnte, denn so macht es uns natürlich immer noch viel mehr Spaß, eine Folge vorzubereiten, wenn es mehr Leute hören. Also macht das einfach, teilt diese Folge und mich, und ich denke, ich spreche hier auch für Ella, wird's mega freuen.
Richtig, sehr gerne. Optimal, dann bleibt ja mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Lebensraum.
Auf Wiederhören und auf Wiederhören auch an die Freunde von euch.
Vielleicht die Kastanie da drauf. Das habe ich mich nämlich vorhin schon gefragt, ob die auch in diesem Wald vorkommt. Oder ob die später zugewandert ist.
Also, du hast es geschafft. Jetzt muss ich bei andere Gehölze gucken. Das dauert jetzt einen Moment.
Ich schenke mir mal einen Tee ein.
Sag was anderes. Das wissen wir, du musst wirklich was anderes sagen, sonst macht das voll kaputt.
Ja. Nee, dann sage ich, kein Problem.
Steht denn vielleicht, könntest du aber nochmal sagen, das war gut.
Da muss ich nur jetzt wirklich nachdenken, weil ich will nicht die Linde oder sowas Offensichtliches nehmen. Okay.
Steht denn vielleicht
der Weißdorn auf deiner Liste? Ich würde nämlich gern wissen, was außer schrecklichem Tee man da noch draus machen kann.
Okay, der Weißdorn. Da muss ich jetzt in meiner Liste weiter unten gucken. Ja, Weißdorn, Kreuzdorn, Schlehe.
Nö. Okay, ich hab noch was viel Besseres.
Dann mach den Satz doch mal. Ja.
Okay, steht denn vielleicht die Elsbeere auf deiner Liste?
Die Elsbeere.
Kleine Hintergrundgeschichte. Meine Eltern haben eine Elsbeere im Garten gepflanzt und dann können wir jetzt sagen, was man aus der alles Tolles machen könnte, wenn man sie wieder umhaut. Steht auch nicht drauf. Okay, neuer Baum.
Ah doch, Vogelbeere ist Elsbeere.
Nee, ist nicht dasselbe. Aber ich kann auch Vogelbeere sagen, das ist ein guter Baum.
Nee, nimm mal eine von den gängigen, Ella. Okay. Die haben das ja nicht für alles gemacht, Mann. Es gibt eine von den Bäumen im Oberholz jetzt.
Okay.
Steht denn vielleicht?
Okay. steht denn vielleicht die Linde? Ich hätte gern die Sommerlinde. Mir fällt gerade nichts anderes ein.
Also ich gebe jetzt eine Auswahl.
Ja.
Eiche, Buche, Hainbuche, Berg- und Spitzauern, Feldauern, Esche, Birke, Ulme, lass mich fertig, Erle, Linde, Hasel, Weide, Pappel, Kirsche. Dann habe ich noch andere Gehölze, Maulbeere, Vogelbeere, Holunder, Mehl.
Okay.
Also ich habe echt viel.
Ja gut, ich habe eine.
Okay, dann sag bitte deinen Satz noch einmal.
Ja. Okay. Wow.